Es ist eine sternenklare, kalte Nacht. Etwa eine halbe Stunde vor Mitternacht sitzt die Crew der Rainbow Warrior immer noch im Aufenthaltsraum des Schiffs und plaudert. Es ist das Ende eines aufregenden Tages, die Ankunft in Auckland zusammen mit einer Flottille kleiner Schiffe. Sie wollen gemeinsam gegen französische Atomwaffentests in Mururoa Atoll demonstrieren. Alle erwarten die nächsten Tage mit Spannung. Doch um 23.38 Uhr ändert sich alles. Ein Knall, das ganze Schiff bebt, Menschen werden von ihren Sitzen gerissen. Crewmitglied Davy Edwards eilt in den Maschinenraum und findet ein Loch, so groß wie ein Auto vor, durch das Wasser strömt. Alle gehen an Deck, einige wollen noch wichtiges Material bergen. Einer davon ist Fotograf Fernando Pereira. Er ist wohl gerade auf einem Gang, als eine zweite Explosion das Schiff erschüttert. Im hereinströmenden Wasser gefangen, kämpft Fernando um sein Leben. Er wird den Kampf verlieren und es war Mord.
Greenvestigativ, der True Crime Podcast zu Umweltverbrechen.
Und damit herzlich willkommen bei unserem Podcast Greenvestigativ. Mein Name ist Ursula Bittner, ich bin Organisationssprecherin von Greenpeace. Und wir sprechen heute über eine Geschichte, die Greenpeace noch immer prägt und vor allem auch Greenpeace-Aktivistinnen und Aktivistinnen weltweit noch stark beschäftigt. Das ist eine Geschichte, die sehr typisch für die Zeit damals war, aber scheinbar auch eine Geschichte, die uns heute wieder einholt. Man denke hier an den Iran-Krieg, aber auch der französische Präsident Macron hat am 2. März bekannt gegeben, dass er das französische Atomwaffenarsenal aufstocken möchte. Wir hatten auch Anfang März erst eine Aktion von Greenpeace-Aktivistinnen gegen den Import von Uran und auch der Unfall in Fukushima jährt sich wieder. Ich freue mich ganz besonders heute, Simon Schwarz zu Gast zu haben, Schauspieler und Kabarettist. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Geht's noch? Und in diesem Buch spielt Atomenergie und das ganze Thema um die Umwelt- und Friedensbewegung der 80er eine sehr große Rolle. Herzlich willkommen, Simon.
Danke, dass ich da sein darf. Stimmt, ja, in dem Buch geht's tatsächlich auch viel über Atomkraft. Ja. Es liegt aber daran, dass meine Mutter sehr früh Mütter gegen Atomkraft gegründet hat. Und insofern ist das ein bisschen die Initialzündung des Buches. Und insofern, es war auch eines meiner ersten Bücher, die ich tatsächlich irgendwie in meinem Leben tatsächlich gerne gelesen habe, war über Greenpeace, über die Entstehung von Greenpeace. Das war auch noch in den frühen 80ern. Und insofern hat mich habe ich dieses Unglück, und es war bei uns zu Hause natürlich auch Thema, dieser Untergang der Rainbow Warrior. Ich kann mich erinnern, ja. Ich kann mich da noch erinnern an das, ja.
Und weil du jetzt auch gesagt hast, die Entstehung von Greenpeace, das ist ja ganz eng zusammen, auch mit diesem Unfall mit der Rainbow Warrior, weil Greenpeace ja auch entstanden ist oder ist dadurch entstanden, gegen Atomwaffentests und gegen Atomenergie vorzugehen. Mhm. Ein bisschen zurück in die Geschichte zu gehen, es gab ja von 1946 von den USA in Bikini Atoll die zweite und dritte Atomwaffe, die dort gezündet worden ist. Und es haben ja Sowjetunion, England, Frankreich, China haben ja alle Atomwaffentests auch durchgeführt. Und diese Atomwaffentests hängen ja auch ganz eng zusammen mit Atomenergie, weil oft so ein Dual-Use auch ist von den Kernkraftwerken. Hast du das, deine Mutter war ja vor allem in der Anti-Atom-Bewegung aktiv. Wie hast du das als Kind erlebt?
Ja, damit hat es angefangen bei meiner Mutter mit Zwentendorf hat es angefangen. Also meine Mutter hat früh gegründet Mütter gegen Atomkraft. Und das ist davor hat sie sich schon so ein bisschen für Umweltschutz interessiert und so. Die kommt ja eigentlich nicht aus der Biologie, sondern aus der Germanistik und Kunstgeschichte, also aus einer anderen Richtung. Aber hat halt zwei Söhne gehabt, wo sie den Eindruck hatte, dass ihr das zu gefährlich ist, was da passiert. Ja. Mhm. Und dass sie das nicht möchte. Dass sie in einer Stadt wohnt, wo das Risiko für eine Atomkraft, und das Risiko ist ja bis heute nicht in den Griff zu bekommen. Ja, das muss man ja sagen, da gibt es jetzt auch keine wissenschaftlichen Daten, die das widerlegen oder so, sondern das ist einfach so, auch wenn man immer wieder hört, das ist eine sichere Atomkraft ist sicher, das ist wissenschaftlich nicht zu belegen, dass das sicher ist. Also das ist ein Quatsch. Ja, das ist einfach ein ziemlicher Unsicherheitsfaktor. Außerdem ist es wahnsinnig teuer. Und ihr war das einfach zu unsicher, dass sie ihre zwei Söhne, die sie da hat, ich war der Jüngere, mein Bruder der Ältere, dass die in eine Gesellschaft hineinleben, groß werden, wo dieser Unsicherheitsfaktor so nah an ihnen dran ist. Ja. Und das war so, glaube ich, der Beweggrund, dann schlussendlich zu sagen, okay, nein, jetzt tue ich richtig was. Mhm. Ja, jetzt werde ich richtig aktiv. Das hat sie dann noch einige Jahrzehnte gemacht. Und deswegen hat es angefangen mit Mütter gegen Atomkraft. Also stimmt, es ist genau das, es war genau das erste sozusagen. Tschernobyl war damals ja noch nicht, ja. Tschernobyl war auch noch nicht beim Anschlag, es war ja 86 erst. Und aber Green Miles, glaube ich, war damals schon, das war glaube ich in den 70ern, dabei bin ich jetzt aber auch nicht so exakt drauf. Da gab es schon einen Vorfall, das wusste man, ja, also das hatte man schon am Schirm, dass man da irgendwie, dass das echt ein Risiko ist. Und ganz viele Physiker haben auch gesagt, hey, das ist keine sichere Sache, ja. Und das Thema des Endmülllagers war auch nie geklärt, ist bis heute nicht geklärt. Also was hinterlassen wird in zukünftigen Generationen und all das. Und Atomwaffentests waren dann natürlich nochmal eine andere Nummer. Ja? Ja. Das war natürlich in einer Zeit, wo dieses Wettrüsten, Kalter Krieg, dieses Wettrüsten, das war ein Riesenthema. Ja? Mhm. 85 war zwar schon so ein bisschen Entspannung abzusehen und da war auch schon klar, hey, jetzt könnten wir langsam runterfahren, diese Atomwaffen, weil dieses Kuba-Krise war auch schon vorbei.
Wir sind zweimal fast einem Dritten Weltkrieg entgangen.
Genau, wir sind ein paar Mal einem Dritten Weltkrieg entgangen. Da hatten wir ein paar Mal wirklich Glück, weil da besonnene Menschen waren. Gorbatschow war noch nicht, aber kurz davor, ja. Also, und da ging es ja dann deutlich in die Richtung, brauchen wir überhaupt Atomwaffen noch, ja.
Und aber auch spannend, weil Frankreich ja sogar eigentlich nach Ende des Kalten Krieges noch weiter Atomwaffentests gemacht hat.
Genau,
da kommen wir auch später noch
dazu. Frankreich hat da nie aufgegeben.
Genau, das ist auch der große Konflikt, den wir heute auch hier behandeln. Ich wollte aber noch ein Beispiel bringen, weil ich da auch ein Bild mitgebracht habe, was ich dir zeigen möchte, weil du gesagt hast, gefährlich. Ich meine, gefährlich Atomenergie, wohin mit dem Restmüll? Aber auch Atomwaffen ist eigentlich unglaublich, was da gemacht worden ist, weil was ja viele Menschen auch betroffen hat, die in nicht einmal unmittelbare, aber in weiter Umgebung waren. Und es gab ja ein gutes Beispiel für den Umgang mit Atomwaffentests war Castle Bravo. Also hast du davon schon gehört, dass die US-Wasserstoffbombe 1954 gezündet worden ist im Bikini-Atoll. Und es ist unfassbar, ich möchte das hier zeigen, weil die Menschen, die das gesehen haben, das wahrgenommen haben wie einen zweiten Sonnenaufgang. Also das ist im Prinzip, das ist die Atombombe. Und wir haben uns da auch die Zahlen rausgeschrieben, welchen Effekt das gehabt hat. Wenn wir diese Atombombe, also diese Wasserstoffbombe am Stephansplatz gezündet hätten, wären in Tulln, also 29 Kilometer entfernt vom Stephansplatz, noch Glasscheiben zerbrochen. Und in Neulenkbach, was 39 Kilometer vom Stephansdom entfernt sind, hätte man noch Verbrennungen dritten Grades. Also man sieht, dass diese Atomwaffentests einen unglaublichen Einfluss auf die Umwelt und auf die Natur hatten, aber vor allem auch auf die Menschen. Und diese Geschichte von Castle Bravo ist ja dann so weitergegangen, dass die Amerikaner erst 3 Tage später eigentlich die Menschen dort evakuiert haben. Und wie die dann wieder zurück wollten, haben sie sie auch einfach zurücklassen, die nichts ahnend. Und Jahre später, 1985, hat hier Greenpeace eine sehr wichtige Rolle gespielt, die nämlich die Menschen von dort evakuiert hat, weil die dort weg mussten, weil so viele Leute krank geworden sind, Missbildungen gehabt haben und wirklich schlimme Folgen von diesen radioaktiven Strahlen hatten und vor allem keine Ahnung hatten und Kinder auch oft mit diesem radioaktiven Material gespielt haben.
Das war ein starker Eingriff in Regionen, die ihnen nicht gehört haben eigentlich. Ja.
Genau, ja.
Also das war's. Das war auch immer Thema damals schon. Das wusste man auch. Wurde auch diskutiert. Also das kann ich aus meiner Wahrnehmung noch sagen. Es ist jetzt nicht so, das ist ja irgendwie was mich sowieso in der Erzählung oft wahnsinnig nervt, wenn so viele Menschen dann immer überrascht sind. Ah, wirklich, war das so?
Ja.
Ich bin wirklich kein Streber gewesen. Ich war wirklich kein guter Schüler. Ich war wirklich all das, was man sagt, okay, der kriegt eigentlich nichts mit, außer das, was ihn selber interessiert. Das war ich. Da bin ich wirklich ein Vorzeigeobjekt dafür. Und trotzdem ist mir klar, dass das alles klar war damals und dass man das alles wusste. Das ist alles nie ein Geheimnis gewesen, sondern es ist zu dem Zeitpunkt, wo es stattgefunden hat, wurde es erwähnt, wurde es gesagt. Ja, es wurde halt, es war immer eine für die Regierungen war es ein Abwägen, was ist ihnen wichtiger, fertig, ja. Und eins kann man sagen, die Menschen waren ihnen definitiv nicht wichtiger, ja. Sondern es war ihnen, ihre Macht zu erhalten. Das war das Anliegen und das war das Entscheidende dabei. Und ob da jetzt irgendwelche Völker da unten leben oder nicht leben, ja mein Gott, dann sind sie in der Zeit weg und dann können sie nachher wieder zurück. Also diese Gefahren wurden einfach ignoriert. Und man wusste aber auch aus Hiroshima und Nagasaki ja schon die Spätfolgen von, und die waren ja weitaus harmloser, diese zwei Atombomben.
Hast du das dann auch mitbekommen, dass der, wie Greenpeace dann gegründet worden ist, 71, das war ja auch wegen Atomwaffentests, wie wir vorher schon besprochen haben. War das bei deiner Mutter Thema? Also war, hat sie bei dir so diese Gründung von, ich meine, du bist ja 71
ich bin
geboren,
71
oder?
Also genauso genau,
alt wie Greenpeace?
Genau, so ist es. Stimmt, ich bin genauso alt wie Greenpeace.
Ja, das heißt, gut, das wird sie dir nicht dann gleich erzählt haben, wie du auf die Welt gekommen
nein,
bist.
Nein,
aber
das war, glaube ich, nicht das Erste, was sie mir gesagt hat. Glaube ich nicht, ja.
Schade eigentlich, ja. Ja, warum heißt
sagen,
du eigentlich
Greenpeace?
Greenpeace
jünger als ich, ja.
Na, nicht immer.
Ja,
manchmal
ja,
fühlen wir uns auch nicht ganz so jung. Es ist schon langes Arbeiten bei dem Thema, wo man manchmal glaubt, puh.
Ja, das, ja gut. Das
und
ist
wie man jetzt
so
sieht, das ja holt uns ja komplett wieder ein.
Ja, genau.
Also,
das gibt ja wirklich so ein Backlash, kann man ja sagen, eigentlich.
Ja, auf vielen Ebenen,
geht,
ja.
Genau, das, ja, auf vielen Ebenen. Es geht wirklich stark wieder zurück, aber das war immer so, dass es rauf und runter gegangen ist. Ja, momentan geht es halt ein bisschen weiter runter, aber das ist eine Wellenbewegung, ist immer so, dass es ein Oben und ein Unten gibt und manchmal geht's halt weiter ins Tal runter und vielleicht geht's irgendwann dann wieder höher rauf und man, wenn man kleine Schritte nach oben kommt, ist es ja auch gut eigentlich, ja. Und prinzipiell waren wir ja schon mal ganz gut und ich glaube, ja, Tests würden heute nicht mehr stattfinden, wo Menschen wohnen zum Beispiel, das ist schon mal was. Technisch wäre es auch so, dass man auch damals schon gesagt hat, man könnte viele Sachen auch anders testen, ja. Man kann es unterirdisch testen, also man kann es technisch.
Was und natürlich auch,
was auch
nicht,
was
nichts auslöst,
was,
ja.
Genau,
ja,
also das muss einem klar sein, das ist auch furchtbar, ja. Aber auch das war damals so nicht notwendig, ja. Also rein wissenschaftlich war das damals auch nicht so notwendig. Hätte man es auch anders machen können schon. Und das,
hätten die das schon gewusst?
Das hätten sie schon gewusst, dass man es anders machen konnte. Ja, das war.
Warum glaubst du dann, hat man da so drauf gepfiffen?
Ich glaube, es war billiger vermutlich, schätze ich. Ich weiß es nicht genau. Also ich gehe mal davon aus, dass es eine Kostenfrage war immer. Und ich kann mich auch an viele Bilder von den amerikanischen Tests, wo ja dann einfach auch mal die ersten, wo einfach auch mal getestet wurde, wie reagieren so Schiffe darauf, wie reagieren Tiere darauf, also noch vor dem ersten Abwurf, ja.
Ja, eigentlich Versuchskaninchen, also nicht nur Tiere, sondern eigentlich auch Menschen. Also ich habe da auch
Menschen,
gelesen, dass
auch
man
in der
dann
Nähe waren teilweise
einfach geschaut hat, ja, was passiert mit den Menschen, wie geht's ihnen und
so ist es, genau. Ja. Und es war ja auch die Ansage an die Bomberpilote, die Nagasaki und Hiroshima abgeworfen haben, dreht euch nicht um und schaut nicht hinein. Ja, weil es einfach so hell ist, dass ihr dann einfach blind werdet. Ja, das war die Ansage. Aber in den 80er Jahren, wo ich jetzt bewusst mit meiner Erinnerung wieder einsetze, war halt schon eine ganz klare globale Angst da vor diesem Atomkrieg. Ja. Das war ja in den 70ern, glaube ich, noch nicht so da. Da gab es auch die, da kann ich nicht aus der eigenen Erfahrung reden, aber das war, da wurde in der Mehrheitsgesellschaft noch dieses Narrativ verkauft. Wenn es einen Angriff gibt, unter den Tisch legen, in die Badewanne legen, einfach geschützt sein oder in den Keller gehen. Jodtabletten wurden ausgeteilt, da musste man unterschreiben. Das ist klar, aber da ging es auch bei Tschernobyl auch, mussten wir auch diese Jodtabletten. Danach war es, glaube ich, sogar eine Zeit lang Pflicht in der Schule, dass das vorhanden war und immer unterschrieben werden musste und so. Aber das ist ja viel später erst gewesen. Also dieses Bewusstsein, dass auch Atomenergie im Kernkraftwerk tatsächlich, das kam tatsächlich erst in der großen Mehrheitsgesellschaft tatsächlich mit Tschernobyl erst. Und davor war diese Angst in den 80er Jahren die Friedensbewegung ist in den 80er Jahren sehr stark gewesen, ja. Diese Abrüstungsforderungen und so.
Eben, einerseits hat man diese Abrüstungsforderungen, andererseits ist es ja total spannend, dass ja, wenn wir jetzt auch einen Blick auf Frankreich werfen, weil uns das jetzt betrifft auch mit der Rainbow Warrior, es war ja doch einfach so dieser Wettkampf, wer ist stärker, wer hat mehr, was es ja heute auch wieder ein bisschen einholt, auch mit Trump und Iran und so. Mhm. Aber es ist trotzdem so, dass dieses Gefühl von, welche Rolle spielt welches Land im Weltgeschehen und das für Frankreich ja total wichtig war, auch hier Flanke zu zeigen, in der NATO zu sagen, wir sind kräftig, wir haben Macht. Ist das in deiner Wahrnehmung damals, weil du ja doch eben 14, 15 schon warst, die Mehrheit deiner Umgebung, ich meine gut, deine Mutter war jetzt Umweltaktivistin, aber mehr so auf dieser Seite, wir sind dagegen, wir wollen wirklich dagegen vorgehen oder wir brauchen irgendwie als Westen auch diese Waffen, um einfach die UdSSR damals noch der Einhalt zu gebieten?
In unserer Heute würde man sagen, in unserer Blase war es schon eine Wahrnehmung, wir brauchen das nicht mehr. Mhm. Wir können da weg in unserer Wahrnehmung. Das muss man dann nochmal trennen von der Wahrnehmung, die dann in den 90er Jahren stattgefunden hat, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Das finde ich total wichtig, weil das wird dann gerne vermischt als so linke Ökoromantik. Mhm. In den 90er Jahren war es dann eben keine linke Ökoromantik mehr, sondern war es eine Mehrheitsgesellschaftsromantik, dass wir geglaubt haben, wenn eine große Nation zusammenfällt, hat es der Kapitalismus gewonnen. Und der Kapitalismus hat dann mehr oder weniger diese ehemaligen Sowjetstaaten mehr oder weniger komplett überfallen und in einen Turbokapitalismus und in eine Anarchie mehr oder weniger gepresst. Das muss man sehr trennen. In den 80er Jahren, wie meine Mutter, Friedensbewegung und 70er und 80er Jahre, das war auch keine linke Ökoromantik, sondern das war der feste Glauben aus dem Trauma heraus des Zweiten Weltkriegs, aus dem Ersten und dann auch aus dem Zweiten Weltkrieg. Und meine Mutter ist noch die Generation, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hat und damals, also ich bin ja auch nur ein paar Jahrzehnte weggeboren mit 71 vom Ende des Zweiten Weltkriegs. Also da war noch so ein kollektives Krieg ist tatsächlich im Gefühl, das war auch noch in der Mehrheitsgesellschaft drinnen. Krieg ist nichts Schönes. Mhm. Krieg ist furchtbar. Krieg ist Vernichtung von Kindern, von Frauen, Zerstörung von Ressourcen. Die Männer kommen nicht mehr zurück. Das hat man noch erlebt, weil die Mehrheit der Gesellschaft das tatsächlich auch noch erlebt hatte. Die hatten dieses Trauma noch, ja. Dann gibt's ja dieses Generationstrauma, das noch mitgeschleppt wurde, also das aus dem heraus ist das nicht zu vergleichen, wenn heute irgendwelche Leute kommen, ich kriege das oft mit, wird dann gerne Künstler, werden dann gerne als links und links versiffte grüne Ökoromantiker bezeichnet, vor allem wenn man irgendwie irgendwas für den Klimaschutz machen möchte. Und das ist eine total hirnlose Verblendung. Ja, also das sind Menschen, die wirklich überhaupt keine Ahnung von Geopolitik haben und von der Geschichte auch gar nichts verstehen. Weil das muss man in diesem Kontext sehen. Und deswegen gab's da schon, finde ich, war klar der Glaube daran, wir müssen uns von diesem Wettrüsten distanzieren. Und ich weiß es von meiner Mutter. Meine Mutter ist in den Osten immer wieder gefahren. Es gab sowohl aus Amerika Kontakte als auch mit Russland, mit der damaligen Tschechoslowakei, mit Polen, da gab es Kontakte zu diesen Bewegungen, auch noch mit Ungarn. Also da gab es Bewegungen mit der Friedensbewegung, da gab es Bewegungen, Begegnungen mit der Umweltbewegung und es gab es auf allen Seiten und da hat ein reger Austausch stattgefunden.
Waren ja auch Demonstrationen und so, weil du gemeint hast, vorher ist es ein intellektueller Aktivismus, aber eigentlich war deine Mutter schon auch wirklich so grassroot-mäßig unterwegs.
Ja, das
auch,
weiß ich
schon.
Also, ja, das war damals aber auch noch, ja, das war, ja, auf jeden Fall, also gar keine Frage. Würde sie auch im Nachhinein sagen, aber was ich raus will, ist, das war schon auch eine Vernetzung. Mhm. Und deswegen hatte man schon auch das Gefühl, man kann abrüsten. Es gibt auf beiden Seiten, was in den 50ern, in den 60ern und vielleicht Anfang der 70er noch schwieriger war, war dann klar, Ende 70er und 80er war klar, die Bevölkerung, die Mehrheitsgesellschaft will dieses auflösen. Ja. Und Frankreich war immer anders zu sehen, weil Frankreich hat sich immer als geopolitische Macht gesehen, was wir nicht wahrnehmen. Wir als Österreicher haben überhaupt kein Verständnis für Geopolitik. Es gibt kaum einen Politiker in Österreich, der wirklich ein Verständnis für Geopolitik hat. Wir haben keine Zeitungen, die über Geopolitik schreiben. Wenn ich jetzt die Le Monde zum Beispiel hernehme, Le Monde Diplomatie, das ist ein geopolitisches Blatt. Sowas haben wir in Österreich gar nicht. Und Frankreich hat sich immer als geopolitische Macht gesehen, weil es auch eine Kolonialmacht war, eine klare. Ja. Und die das nie aufgeben wollten. Ja, man vergisst ja gern, dass Frankreich direkt nach dem Zweiten Weltkrieg in den Vietnamkrieg eingestiegen ist. Zurück und aus dem Vietnamkrieg der Franzosen dann sofort der Vietnamkrieg der Amerikaner entstanden ist. Ja. Mhm. Und da sind wir in den 70ern, da sind wir Anfang der 70er Jahre. Das ist alles nicht so weit weg. Also Frankreich hatte diesen Anspruch, eine geopolitische Macht zu sein. Und deswegen glaube ich auch dieses Wahnsinn daran festhalten, wir müssen auch eine Atomwaffe haben.
Und genau da ist es ja so spannend, weil Greenpeace damals 1971 so entstanden ist aus ein paar Leuten, die sich aus der Friedensbewegung, aus der Umweltbewegung rauskristallisiert haben und dann relativ schnell in einen direkten Konflikt mit Frankreich eigentlich gekommen ist. Einerseits mit der Marine, aber später dann auch mit der, und jetzt lese ich vor, Direction Générale de la Sécurité Extérieure, also dem Auslandsgeheimdienst Frankreichs, was ich war damals noch nicht da, aber wir noch nicht wussten, aber wir sind da tatsächlich in eine internationale politische Affäre reingeraten, haben uns ja gegen die Atomwaffentests in Mururoa im Pazifik gewehrt und sind hier eben schon vor dem Rainbow Warrior Attentat rein, also in diese Zonen rein und haben versucht, diese Atomwaffentests aufzulösen. Und das ist ja scheinbar, und wie du das jetzt auch geschildert hast, von Frankreich als ein wahnsinniger Affront gesehen worden.
So ein Angriff gegen Frankreich.
Genau, ja.
So ein Angriff gegen Frankreich. In Frankreich war es auch so, das hat mir meine Mutter mal erzählt, die hatten in Wien in der Anti-AKW-Bewegung einen Mann, der wurde vom Geheimdienst in Frankreich gesucht. Der hat offiziell tatsächlich auch Asyl bekommen in Österreich, weil der eben in der Anti-AKW-Bewegung tätig war und hat hier in Österreich Asyl anfordern dürfen.
Und er war Franzose.
Auch bekommen. Der war Franzose, ja. Mhm. Weil das wirklich ein Angriff gegen die Nation war. Auch dieses, gegen die Atomenergie so vorzugehen, weil die Atomenergie brauchen wir, um Atomwaffen herzustellen. Das ist ja, das eine ist ohne das andere nicht denkbar. Also du musst ja das anreichern können. Dazu brauchst du auch Kernkraftwerke und so weiter. Also du brauchst Anreicherungsanlagen. Ja, also das ist schon ein als eins zu sehen. Und die französische Atomenergie ist bis heute eine sehr starke. Die Franzosen bauen immer noch Atomkraftwerke, obwohl sie im Sommer Atomkraftwerke abschalten müssen, weil sie zu wenig Wasser haben und oder auch teilweise zu heiß ist. Wasser in den Flüssen haben, dass sie ihre Kühlwasser nicht mehr, also jeden Sommer stellen die Atomkraftwerke, müssen sie Atomkraftwerke runterfahren, auf Minimum fahren und wollen trotzdem noch welche bauen. Das ist auch eine der wenigen Nationen, die noch bauen wollen. Für die meisten ist es viel zu teuer. Die Franzosen halten da immer noch daran fest, an dieser Atomenergie. Ja.
Und, ist ja jetzt auch von der Europäischen Union als nachhaltig eingestuft.
Ist ja auch nachhaltig, jetzt offiziell.
Da war Frankreich
das können wir
auch
ja beruhigt sein.
Ja,
so ist es, können wir beruhigt sein. Ja.
Sehr, sehr ökologisch.
Und, genau. Und deswegen ist natürlich, ist das auch so zu sehen, dass Frankreich, das ist als Macht, ja, diese geopolitische Macht zu erhalten, ja, war Atomenergie immer wichtig. Und deswegen ist das auch so ein Angriff gewesen für die.
Und spannend ist ja auch, ich meine, wir haben es jetzt eh schon mehr oder weniger gespoilert, dass ja Frankreich für diesen Anschlag auf die Rainbow Warrior verantwortlich war. Interessant ist auch, dass ja die Leute, die dort geschickt worden sind, auf die wir noch zu sprechen kommen, die diesen Anschlag dann verübt haben, denen man ja klar machen musste, was sie jetzt tun sollen. Und da gibt's ja aus dem Dokumentationsarchiv so Aussagen, wo auch die Leute selber gesagt haben, das kann man jetzt glauben oder nicht, sich schon gefragt haben, was wir sollen jetzt Aktivisten, Aktivistinnen attackieren, angreifen, bomben, auch wenn vielleicht nie geplant war, dass hier auch jemand wirklich ums Leben kommt. Und dann hat Frankreich gesagt, ja, Greenpeace ist eigentlich für die UdSSR tätig, für die Sowjetunion und gehört zum KGB. Und damit war auch für den Geheimdienst und für die französischen Menschen, die das dann ausgeführt haben aus den Spezialeinheiten, so das Hackerl, okay, passt, dann machen wir das.
Aber ist es, in meiner Erinnerung, ist es nicht so gewesen, dass das dann in Frankreich, wie das rausgekommen war, schon ein Riesenskandal auch war?
Ja, natürlich. Also es war ein Riesenskandal und Frankreich hat auch sehr lange bestritten, dass sie davon gewusst haben, beziehungsweise dafür verantwortlich sind, was ein wahnsinniger Affront gegenüber den Spezialeinheiten war, weil die ja im Dienste des Staates gearbeitet haben. Mhm. Und weil du vorher Le Monde angesprochen hast, Le Monde waren dann die, die am Schluss das dann aufgedeckt haben, eine Sternstunde auch des unabhängigen Journalismus, wo man auch an der Stelle immer sagen muss, wirklich vierte Gewalt des Staats wichtig zu erhalten, die dann tatsächlich aufgedeckt haben, dass sehr wohl die Obersten in Frankreich davon gewusst haben und es auch in Auftrag gegeben haben und eben auch Präsident Mitterrand sehr wohl informiert war. Das ist aber tatsächlich erst 20 Jahre später, wenn ich mich recht erinnere, rausgekommen, dass er das gewusst hat. Es wurde natürlich lang debattiert, kann das sein, dass sowas passiert und der Staatspräsident davon nicht weiß. Also das ist sehr unwahrscheinlich, aber später dann wurde bekannt, natürlich hat er davon gewusst.
Er hat davon gewusst, und das auch bewilligt.
Ja.
Aber es gab auch irgendwelche Rücktritte damals, oder nicht?
Bevor wir jetzt darüber reden, wie das Ganze ausgegangen ist, spulen wir kurz zurück und beginnen mal vom Anfang, was überhaupt passiert ist. Wir wissen, es ist ein Anschlag gewesen, wir wissen, es ist jemand gestorben.
Ja.
Greenpeace ist eben, wie gesagt, 71, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, mit dir gemeinsam auf die Welt gekommen.
Ja.
Simon Greenpeace Mutter. Schwarz. Ja. und wir haben dann 1977 uns einen Trawler gekauft. Das ist ein riesengroßes Schiff, das eigentlich für Fischfang verwendet wird und mit Schleppnetz sozusagen die Meere leerfischt. Und das wurde dann umgebaut mit einem Segel, dass es ein Segelschiff ist. Und damit wurde aktiv, also das, für das sind wir auch bekannt, aktiv gegen diese Atomwaffentests vorgegangen. Einerseits Atomenergie, Atomwaffentests, auch Walfang war ja dann was, wo Greenpeace sehr groß geworden ist und auch diese ikonischen Bilder gezeigt hat.
Ja, ganz toll.
David gegen Goliath. Große
Erinnerung daran.
Ja, genau. Ja. Ja. Und wie das eben dann passiert ist, also diese besagte Nacht, 10. Juli 1985 davor, muss man verstehen, dass diese Aktivisten, Aktivistinnen sehr motiviert nach Auckland gesegelt sind, haben vorher eben, was wir vorher schon gehört haben, die Menschen von der Insel geborgen, die alle radioaktive Schäden gehabt haben und wollten hier wirklich Frankreich einen Strich durch die Rechnung machen. Und es waren auch dort in Auckland an den Häfen viele Demonstranten, Demonstrantinnen, die auch Greenpeace hier unterstützt haben bei dieser Mission. Jetzt kommen wir an diesen Tag. Ich springe jetzt aus der Greenpeace-Geschichte raus. Drei Segler, Raymond Welsch, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Jean-Michel Bertel und Eric Audrance, legen mit der Segeljacht Ovea an, eben auch in Auckland. Und gleichzeitig kommt ein Schweizer Ehepaar, die auf Flitterwochen sind, Sophie und Alain Tourange, in Neuseeland an, mieten sich ein Wohnmobil und sind mit allerlei Ausrüstung auch dort unterwegs. Davor noch eine kleine Nebenanekdote, gibt es eine Backpackerin, die heißt Frédérique Bonlieu, die schon Monate zuvor bei Greenpeace in Neuseeland anklopft und sagt, sie möchte gerne freiwillig eben für Greenpeace arbeiten. Und kriegt natürlich alles mit. Also verteilt Flyer, nimmt Anrufe entgegen und hat damit eigentlich aus erster Hand alle Informationen, was mit der Rainbow Warrior, was die Mission ist und was die Aktion ist. Und sie, stellt sich später heraus, ist gar nicht Frédérique Bonlieu, sondern sie heißt in Wirklichkeit Christine Cabon und ist Undercover-Agentin des französischen Geheimdienstes. Genau, jetzt haben wir eben diese verschiedenen Akteure und die zusammen haben eine Mission eben vom Geheimdienst Frankreich überbekommen, Operation Satanique, also Operation Satanisch. Und werden an dieser Nacht schwimmt ein Taucher zu diesem Schiff und bringt Haftminen an der Propellerwelle an. Zwei. Es gibt zwei Bomben, die dort getätigt worden sind, die dort angebracht worden sind. Und wir erinnern uns, die Crew sitzt oben, feiert an diesem Tag auch einen Geburtstag eines Kampagnenleiters. Manche sind schon schlafen gegangen, manche sind noch oben. Und plötzlich knallt's. Riesengroßer Knall. Große Aufruhr, manche, die liegen noch in ihren Betten, gibt es eine Geschichte von einem, dem alles davon fliegt, auch seine Brille, die er eigentlich immer so nah an sich dran liegt, damit er eben auch was sieht, wenn er aufsteht, die ist weg. Große Panik, es geht ein Crewmitglied zum Maschinenraum und sieht dort ein riesengroßes Loch und Wasser tritt ein. Es ist dann noch ein zweiter Krach, also eine zweite Bombe geht dann auch noch hoch und natürlich große Panik, dass alle auch vom Schiff runter sollen. Es fehlen dann zwei Leute, es fehlt eine Aktivistin, die sie nicht finden, und es fehlt der Fotograf Fernando Pereira. Bei der Aktivistin kommt man dann Gott sei Dank relativ bald drauf, dass sie zu dem Zeitpunkt spazieren war und gar nicht an Bord war und deswegen gar nicht betroffen war von dem Unfall. Aber der Fotograf, der, so scheint es, sein Material sichern wollte, das Schiff war ja doch schon einige Zeit unterwegs, und er ja sehr viel dokumentiert hat, eben genau das, wo auch Greenpeace bekannt ist, diese ikonischen Bilder auch an die Öffentlichkeit zu bringen, um damit auch Druck zu erzeugen. Die will er retten, und bei diesem Rettungsversuch kommt er selbst zum Leben. Was genau, wie das genau vonstatten gegangen ist, weiß man nicht. Es ist auf jeden Fall für die Crew ein riesengroßer Schlag. Also es gibt in den Dokumentationen, steht auch drinnen, also sie haben dann eigentlich erst 2-3 Tage später bei der Trauerfeier realisiert, was da jetzt eigentlich passiert ist. Dass eigentlich ein Mitglied von ihnen ums Leben gekommen ist bei einer friedlichen Aktion, für das ja auch Greenpeace bekannt ist. Genau, und wir sehen eigentlich an dieser Operation Satanik, das ist so eigentlich der Höhepunkt der Konfrontation, die Greenpeace da erlebt hat, selber gerade erst 14 Jahre alt und wird da so dermaßen angegriffen. Was macht das mit dir?
Naja, ich erinnere mich ja eben, und das ist für mich auch ikonisch, interessanterweise, ja. Wenn mich als junger Bub, der irgendwie in der Pubertät steht, mit allem überfordert ist, ADHS hat, ständig nur obendrauf bekommt.
Obendrauf bekommt von Lehrer
von
und
Lehrer
Co.
Und so
oder?
Weiter, genau, ja. Ist das genau das, was mich fasziniert hat und dann gefesselt hat irgendwie auch ein bisschen. Also, so blöd es klingt, hat natürlich dann, blödes Wort, aber es hat so was Märtyrerhaftes, was gerade so jugendliche Männer, ich glaube Männer mehr als Frauen tatsächlich, und das ist was Toxisches, was wir Männer dann eher haben, aber genau das sind Sachen, die das, glaube ich, gerade irgendwie so ein bisschen triggern. Und das hat mich hat das fasziniert. Also was macht das mit mir? Mit mir macht das eher, boah, super, das ist richtig so, komm, wehrt euch dagegen. Und ich habe daraufhin Greenpeace viel mehr noch unterstützt. Also ich hatte ja so ein NATO-Pullover immer an, ich war immer im Wald unterwegs, habe so ein NATO-Pullover.
Ein NATO-Pullover?
Ja, so hieß es damals, das war so ein Militär-Pullover.
Ah, okay.
Den haben wir NATO-Pullover genannt, so ein dicker, gewalkter Pullover mit so einer Tarnhose meistens.
Camouflage,
ja. Okay. Und der Pullover war nur grün und habe aber da drauf so einen Greenpeace-Regenbogen drauf genäht.
Echt?
Gehabt. Ja, ja.
Selber oder hatte das deine
Mutter? Meine Mutter hat es mir drauf gegeben. Meine Mutter hatte
nach
so Schwierigkeiten.
Deinem Wunsch, oder?
Ja, genau, meine Mutter hatte so ein bisschen Schwierigkeiten, dass ich da mit diesen Militärklamotten immer herumgelaufen bin. Aber sie hat mir dann natürlich gerne dieses Greenpeace-Logo,
okay,
dieser Regenbogen, wo Greenpeace drunter steht, das hat sie mir da drauf genäht. Also was hat das mit mir gemacht? Ja, mich haben auch diese von diesen ikonischen Bildern, die so wichtig, also die der Fotograf retten wollte wahrscheinlich, ja. Mich haben auch diese ikonischen Bilder immer geprägt. Genau das war das, was mich immer geprägt hat. Ja, diese, weil du Wahlkampf vorher gesagt hast, diese Schlauchboote, diese Zodiacs, ja, mit diesen 2x500 PS Motoren hinten drauf, die diese Hartschale haben und außen diesen aufblasbaren Ring, weiß nicht, wie man es nennt. Und dann diese zwei diesen festen Führerstand reingebaut mit diesem Steuerstand. Und diese 2500 PS Motoren, die da gegen diese Boote und mit diesem Schlauch von oben runtergespritzt sind, das sind die Bilder, die mich als Jugendlichen total geprägt haben, ja. Also dieses Hinfahren, glaube ich, der Rainbow Warrior, diese Fotos zu machen, das ist sowas elementar Wichtiges. Und das ist natürlich, dass der Fotograf das dann so, dass der da runter wollte, wahrscheinlich sein Material nochmal sichern war. Das hat schon einen Grund gehabt, weil das sicherlich so ganz elementar wichtige Bilder sind für Greenpeace oder damals, also zumindest in meiner Generation. Wie das in einer anderen Generation war, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Wie das auf Mädchen gewirkt hat, kann ich auch nicht beurteilen. Die werden sicher einen völlig anderen Umgang damit gehabt haben.
Also ich glaube, du warst sicher nicht der Einzige, weil gerade auch durch diese Geschichte, die da passiert ist, hat doch Greenpeace einen sehr großen Zulauf dann bekommen.
Eben, das kann ich mir
und
gut vorstellen.
Einerseits durch die Rainbow Warrior Geschichte, aber andererseits eben genau durch diese Bilder, weil das ja der Öffentlichkeit auch gar nicht klar war, was da eigentlich passiert, auch eben jetzt bei den Walfängen. Also diese Bilder zu sehen, dass diese Riesenkutter da Wale aus dem Meer rausziehen und viel Blut spritzt, also das muss man schon gesehen haben, um selber vielleicht auch aktiv zu werden. Ja.
Also genau, erstens einmal sind das, genau, bei Bilder sind, Propaganda funktioniert immer über Bilder und Erzählungen, ja. Und du musst diese Bilder, also auch diese Atomtests, das ist alles, es hat alles weit von uns weg, weit entfernt von uns stattgefunden, ja.
Ja, und ganz bewusst.
Und ganz bewusst, genau. Ja. Und wenn du das nicht siehst und nicht in Bilder packst und in Erzählungen und in Geschichten packst, dann wirst du niemanden dafür begeistern. Mhm. Und so ein Anschlag, ich glaube, dass das ja von der französischen Seite schwer nach hinten losgegangen ist.
Ja, also es ist ja dann Aufklärungsarbeit hat ja gestartet. Also die neuseeländische Polizei ist natürlich sofort hin und hat versucht, da jetzt rauszufinden, wer das war.
Genau,
das
in meiner Erinnerung, was war dann genau? Weil in meiner Erinnerung ist es so, dass Neuseeland sich da ganz klar gegen Frankreich gestellt hat und das ziemlich als Affront empfunden hat. Ist es ja auch,
ist
ja
es
genau.
Auch.
Also auf einem fremden Gebiet ein Geheimdienst, eine Operation, einen Anschlag verübt.
Ja.
Das ist ja zunächst einmal auch für Neuseeland ein ganz klares etwas, was man nicht unter Freunden tut.
Nein,
sagt man mal
vor
so.
Allem die waren ja eigentlich nicht irgendwie befeindet oder irgendwas,
nein,
ganz im Gegenteil. Ja. Also die waren da auf einer Seite und es ist auch so interessant, weil die Spuren, also die neuseeländische Polizei hat sich natürlich schon nicht, es war jetzt nicht total leicht rauszufinden, wer es war, aber es war so offensichtlich, dass es von Frankreich war, dass es ja fast schon peinlich war, ja, so dass man fast schon hätte glauben können, das hat wer andere gemacht und wollte die Spur auf Frankreich legen, weil es eigentlich recht klar war, dass es Frankreich war. Man ist auch recht schnell draufgekommen, dass dieses Schweizer Ehepaar gar kein Schweizer Ehepaar ist, sondern ein französisches, eine französische Person des Geheimdienst war.
Ja, also das waren sie, die beiden, die mit dem Campingbus
ganz genau, ja,
durchgefahren
ganz genau
sind. Also wir haben jetzt drei französische Akteure und Akteurinnen, oder?
Genau.
Zwei Frauen, ein Mann.
Naja, wir haben ein Boot, also wir haben ein Segelboot, wo drei Personen oben sind, plus einem Taucher und wir haben dieses französische Ehepaar, genau.
Okay, verstehe. Ja, und
also
die Aktivistin, die sich...
Und die Aktivistin, ganz
also
genau.
Noch mehr sogar.
Genau,
okay.
Genau. Also die mit dem Segelboot, die hatten die ganzen Utensilien, dann gab es einen Taucher, der diese Bombe dann angebracht hat, dann dieses französische Ehepaar und die...
Was war die Rolle von dem französischen Ehepaar im Campingbus, wenn die am Segelboot doch alles schon mit hatten?
Also... Wir gehen davon aus, soweit man das rückverfolgen kann, dass die im Prinzip alles organisiert haben rundherum. Also man muss ja für solche Operationen, ich bin jetzt nicht vom Geheimdienst, aber man muss ja auch scouten, man muss schauen, oder vielleicht doch, man weiß es nicht. Man muss ja einfach auch schauen, wo ist das Boot, wo sind die Menschen. Also ich weiß nicht genau, was dieses Ehepaar dann tatsächlich in der Materie gemacht hat, aber man braucht für so eine Aktion ja mehrere Leute, die sich das ganze Setting anschauen. Wobei man sagen muss, es ist sehr schlecht organisiert worden und sehr schlecht gemacht. Das haben sogar die Betroffenen selber dann gesagt, weil es hätte einfach niemand ums Leben kommen sollen. Soweit die Aussagen der Menschen, die da involviert waren.
Mhm, okay. Genau. Aber das ist ja trotzdem ein Riesen, also das ist ja schon ein ganz schöner Akt. Da musst du ja ein Segelboot mit Sprengstoff und Taucherausrüstung aus Frankreich nach Neuseeland segeln,
richtig,
oder nicht?
Richtig, ja.
Weil sie werden ja kein Segelboot in Neuseeland gechartert haben und den Sprengstoff mit dem Diplomatengepäck.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen, ja. Also
wie war das?
Ich weiß nicht genau, wie sie diese Sprengstoff, diese Bomben da hingebracht haben, aber es war schon so, dass wie dieses Segelboot gekommen ist an den Hafen, dass es da eben Geschichten gab, dass die Menschen, die dort gearbeitet haben am Hafen, das etwas eigenartig gefunden haben, aber noch nicht wieder so eigenartig, dass man da irgendwie einschreitet. Also es war irgendwie komisch, ja. Kann jetzt auch nicht mehr rückverfolgen, wie, vielleicht haben die sich nicht registriert, nicht angemeldet, also schwierig zu sagen, ja, wie das genau vonstatten gegangen ist. Aber es war zu wenig, dass sie wirklich eingeschritten wären.
Was hat dann die neuseeländische Regierung gemacht?
Die neuseeländische Regierung hat mal sehr bald dieses vermeintlich Schweizer Ehepaar gefunden, weil dann eben einer, der beim Hafen gearbeitet hat, gesagt hat, er hat diesen Wohnwagen gesehen. Und dann hat man versucht rauszufinden, wem gehört dieser Wohnwagen oder dieser Camper, und ist dann draufgekommen, dass der ausgeborgt worden ist, hat dann dort angerufen, wo er ausgeborgt worden ist. Und das Faszinierende war, dass gerade zu dem Zeitpunkt die zwei dort waren, um den Camper zurückzugeben.
Ah.
Und dann hat die neuseeländische Polizei gesagt, behaltet sie dort, damit wir sie praktisch gleich mitnehmen können und verhören können. Mhm. Und das war eine sehr junge Frau, die dort gearbeitet hat, die auch in einer Dokumentation interviewt wird, die dann gesagt hat, das war für sie natürlich ganz arg, weil sie jetzt musste dieses Paar, sie wusste gar nicht warum, musste sie jetzt da behalten und meinte dann, sie hat halt dadurch, dass sie es früher zurückgebracht haben, den Camper, als sie eigentlich geplant haben, hat sie gesagt, naja, sie kriegen $130 oder sowas zurück, aber da muss der Manager kommen und deshalb müssen sie jetzt warten.
Ah, okay. Genau. Ja, super. Sie ja, haben eine gute Geschichte.
Sehr gute Geschichte. Und dieses Ehepaar hat anscheinend versucht, mehr oder weniger so unauffällig wie möglich zu agieren und hat sich das halt einfach, hat gewartet, ja. Und die hätten ja auch einfach sagen können, ich pfeife auf die $130 oder 140, ich weiß nicht, wie viel es war. Ja,
das war ihnen wahrscheinlich dann zu auffällig.
Aber das war wahrscheinlich zu auffällig, genau. Und dann ist die Polizei gekommen, sehr lange haben sie gebraucht, hatten anscheinend irgendwie kein Auto oder haben den Autoschlüssel verloren und haben dann irgendein anderes Auto genommen ohne Sirenen. Also ganz,
das ist
ganz
super eigentlich. Ja. Eigentlich gut. Ohne Sirenen.
Ja, weil vielleicht.
Mit Sirenen wären die ja vielleicht.
Vielleicht wären dann die rausgelaufen.
Ja.
Das ist richtig. Ja. So gesehen war das vielleicht ein netter, guter Zufall. Sie haben halt länger gebraucht, weil sie im Stau gestanden sind. Ja. Also ist auch so, ich glaube für Auckland damals, für Neuseeland war das jetzt nicht so, was man jeden zweiten, dritten Tag macht, ja, so einen Akt des Terrorismus zu bearbeiten, das war für die wahrscheinlich schon, was ist da los?
Passiert das nicht so oft.
Genau, ja.
Wie viele Tage danach war das, nach dem Anschlag? Jetzt geht's ins Detail.
Jetzt bist du Detektiv.
Also jetzt wird die Luft dünn.
Ich vermute, dass es tatsächlich am nächsten Tag war.
Ach so schnell.
Dass es relativ schnell war. Ja, ich vermute, oder zwei Tage später, aber ich glaube, es war wirklich kurz nach dem Anschlag, dass dann diese zwei dann auch geholt worden sind und interviewt worden sind dann im Revier, oder wie man sagt.
Ja, wo auch immer.
Genau.
Haben die dann ausgepackt?
Und nein, die haben sehr lange nicht ausgepackt. Die haben sehr lange gesagt, sie sagen nichts. Sie haben ihnen dann sehr viele Fragen gestellt, eben, wie lange seid ihr verheiratet? Wann habt ihr geheiratet? Was macht dein Mann so gern? Also sie haben sich getrennt voneinander befragt, um irgendwie rauszufinden, ob das wirklich die richtige Identität ist.
Ah, und hat das funktioniert?
Na, irgendwann sind sie dann draufgekommen, dass es eben Frankreich dahinter steckt und dass es eben kein Schweizer Ehepaar ist.
Ah, okay, verstehe.
Genau. Gibt auch eine ganz interessante Anekdote, die ich vor kurzem erfahren habe, dass die 1986, also ein Jahr später, gab es einen Bombenanschlag in Paris.
Ja.
Und Paris hat dann aufgrund dieses Aktes Terrorismus ein Visum verhängt für alle Staaten, bis auf die EWG, also die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, und der Schweiz. Und man hat sich damals gefragt, warum die Schweiz? Weil Österreich war auch visumspflichtig.
Ja.
Und mir hat vor kurzem wer erzählt, der einen französischen Diplomaten getroffen hat, der gesagt hat, das war genau wegen der Rainbow Warrior.
Ah.
Weil die Schweizer gesagt haben,
naja, jetzt habt ihr uns
ihr werdet uns das Visum jetzt geben. Weil,
genau,
also
weil ihr habt uns da
geben,
quasi reingezogen, so ein bisschen.
Genau, ihr habt uns an ihren Pass gefälscht. Ja.
Okay, verstehe.
Also Greenpeace spielt auch auf der Weltpolitik eine sehr große Rolle.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Verstehe. Wann sind die, wie ist es weitergegangen mit der Aufklärung? Wann ist die Aktivistin sozusagen, unter Anführungszeichen, die sich freiwillig gemeldet hatte?
Die Aktivistin, die ist nach Israel abgezogen. Und da dürfte sie dann auch Informationen bekommen haben, dass sie in Gefahr ist, eben dass sie ins Gefängnis kommen könnte, und ist dann weiter nach Frankreich. Hat aber eigentlich auch nie eine Haft oder irgendwas dergleichen abgesessen.
Hm. Dann über
tatsächlich die einzigen, die wirklich dann ins Gefängnis gekommen sind und auch beim Gericht dann auf schuldig gesprochen worden sind und auch schuldig plädiert haben auf Totschlag, waren die zwei, dieses vermeintlich Schweizer Ehepaar.
Ah, wirklich?
Die haben dann eben auch gesagt, dass sie sich schuldig bekennen, aber eben nicht auf Mord, sondern auf Totschlag, und hätten dann 10 Jahre bekommen in Neuseeland im Gefängnis.
Weil das, weil da die neuseeländische Staatsanwaltschaft das natürlich zu Recht als ihres anerkannt hat, als ihren Fall sozusagen.
Wie meinst du als ihren?
Naja, es ist ja in Neuseeland passiert.
Ja.
Aber man hätte ja sagen können, es sind Franzosen. Nein, wir klagen sie in Frankreich an, das geht nicht. Sondern
so,
nein, das hat
ja, genau.
Schon in,
nein, das war, das ist dann.
Das hat Neuseeland durchgesetzt. Der Prozess findet in Neuseeland statt. Was ist mit den drei am Segelschiff passiert?
Die sind mit dem Segelboot losgezogen.
Ja.
Und
gleich nach dem Anschlag?
Relativ gleich wahrscheinlich, ja. Und wurden dann auch von der australischen Polizei aufgehalten, nur weil die Beweise zu wenig waren, konnte man sie nicht länger aufhalten oder länger verhören und musste sie dann auch weiterziehen lassen. Also da war die Beweislage einfach
okay.
zu dünn.
Die sind dann also zurückgesegelt,
genau, ja.
vermutlich.
Genau, die sind dann zurückgegangen. Und es ist also tatsächlich eigentlich so im Zuge des Gerechtigkeitssinns ist es ein relativ deprimierend, ja, weil tatsächlich nur dieses Schweizer Ehepaar ins Gefängnis gekommen ist und die Geschichte da ja sogar so weitergegangen ist, dass dann die Franzosen interveniert haben und gesagt haben, sie möchten sie nach Frankreich rüberbestellen oder auf französische Inseln rüberbestellen, was dann auch passiert ist nach 2 Jahren.
Und dann wahrscheinlich relativ schnell freigekommen.
Und dann insgesamt waren sie, glaube ich, nur 3 Jahre im Gefängnis und sind dann zurück nach Frankreich gekommen und wurden dort sogar eigentlich als Helden und Heldinnen begrüßt. Mhm. Also Gerechtigkeit gibt sowieso nicht, wenn jemand stirbt, aber das war nicht mal annähernd eine Gerechtigkeit, weil diese Menschen dann auch einfach gleich wieder freigekommen worden sind. Und das war auch für die Greenpeace-Aktivisten und Aktivistinnen ein ziemlicher Affront und eigentlich sehr enttäuschend, dass hier nicht mehr passiert ist. Und ja auch Frankreich, wie wir vorher schon gesprochen haben, ja sehr lange eigentlich das von sich weggeschoben hat und dass sie damit eigentlich nichts zu tun haben. Und erst im Zuge der Recherchen auch von Le Monde Diplomatique dann rausgekommen ist, dass natürlich hier sehr viel mehr Leute davon gewusst haben und auch der Chef des Geheimdienst und auch der Verteidigungsminister diese Aufträge erteilt haben und auch Mitterrand davon gewusst hat. Mhm. Das Einzige, was dann auf politischer Ebene passiert ist, ist, dass der Chef vom Geheimdienst entlassen worden ist und der Verteidigungsminister ist zurückgetreten.
Ah, okay.
Aber de facto sonst ist eigentlich nicht viel passiert, ja.
Das kann, das weiß ich nicht, ob du das weißt, aber das kann nicht nochmal aufgenommen werden mit den anderen Agenten sozusagen, dieser Fall, weil er verjährt ist. Oder wie ist das? Oder ist ja bei Mord verjährt ja eigentlich nicht. Keine Ahnung, wie das also bei so Terroranschlägen ist.
Weiß ich, auch nicht. Ich weiß es, das weiß ich nicht. Müssten wir einen Juristen oder eine Juristin fragen, wie das genau funktioniert. Ich glaube aber, in dem Fall hat man das große Problem, was ist dieses Verhältnis zwischen Neuseeland und Frankreich. Und Frankreich hat ja damals auch um die aus dem Gefängnis gekommen, wesentlichen Druck auch ausgeübt auf Neuseeland. Und auch gesagt, wenn sie sozusagen nicht die freilassen oder beziehungsweise versetzen, dann werden sie Produkte, die von Neuseeland in die EWG geliefert werden, versuchen zu boykottieren für den ganzen europäischen Wirtschaftsraum, was für Neuseeland natürlich extrem negative Folgen hat. Also man kann da schon mit anderen Mitteln Druck ausüben, dass man diese Menschen auch wieder dann zurückgeholt hat.
Mhm. Um da auf das Gerechtigkeit nochmal zurückzukommen, das ist wahrscheinlich, oder das empfinde ich ein bisschen so, das ist sowieso schwierig natürlich bei so einer Sache. Weil wer ist jetzt da wirklich der Verantwortliche? Sind das die Geheimagenten, dann die Bombe da wirklich, sind die dafür gerade stehen sollten, oder sind es die politischen Entscheider?
Die Frage habe ich mir auch gestellt.
Mein Gerechtigkeitssinn geht dahin, dass es die politischen Entscheidungsträger sind, die ganz klar sagen, ja, wir machen das. Ja. Und nicht die Agenten, die sich da verpflichten, in irgendeiner Form ihrem Staat zu dienen.
Das ist ja genau das, weil wenn ich im Staatsdienst bin, natürlich könnte ich im gewissen Grad hinterfragen, soll ich das machen oder soll ich das nicht machen. Aber wenn ich es nicht mache, verliere ich wahrscheinlich auch meinen Job. Und ich habe mich ja im Prinzip für diesen Job entschieden, diese Dienste auch auszuführen, mein eigenes Leben auch zu riskieren, für den Schutz und Anführungszeichen. Ja. In dem Fall war es jetzt kein Schutz, weil Greenpeace hat niemanden bedroht, aber
so ist es, genau.
Als Geheimdienst macht man oft Tätigkeiten für den Schutz der eigenen Bevölkerung. Es ist natürlich schon so, ich habe da noch Interviews gesehen von damaligen Greenpeace-Aktivistinnen, die ja selber auch auf dem Boot waren, die gesagt haben, naja, aber ich führe es ja trotzdem aus und ich sollte mir überlegen, was ich wirklich ausführe. Und dieser Glaube, dass da kein Mord geplant war, kann schon sein. Aber wäre die Bombe noch zu einem anderen Zeitpunkt gezündet worden, vielleicht wären noch mehr Menschen gestorben. Also, dass man da was tut, was gefährlich ist, muss klar sein. Aber ich bin schon grundsätzlich bei dir. Es ist eigentlich die Verantwortung des Staats. Und dann frage ich mich, wie kann man jetzt einen Präsident Mitterrand in die Pflicht nehmen? Wie kann man einen Verteidigungsminister und den Chef des Geheimdienstes, wie kann man da vorgehen? Also das ist natürlich schwierig.
Das finde ich aber die eigentlich interessantere Frage, weil es ist ja irgendwie, es war ja auch immer, das ist ja, also sagst du, klar, stimmt, gerade zur damaligen Zeit, glaube ich, wurde ja auch in der Friedensbewegung sehr darauf gepocht, dem einzelnen Soldaten sozusagen klar zu machen, es ist immer noch deine Entscheidung, ob du jetzt den Abzug drückst oder nicht. Ja.
Ja.
Aber
wenn es um dein eigenes Leben geht,
ich glaube, in der Psychologie ist es komplexer als in der Theorie. In der Psychologie steht man dann und hat sich irgendwann mal dazu entschieden und dann macht man das auch und führt das aus, glaube ich. Aber ich bin da weit davon entfernt, irgendwie Fachkraft für sowas zu sein. Aber
man ist natürlich auch für das ausgebildet. Also das ist
so
also
ist es, das in, auch, als, kommt auch
als
dazu,
Militär,
ja.
Wenn man im Militär arbeitet.
Richtig, ja genau.
Hofft also, man vielleicht, oder ich weiß nicht, wie die Menschen selbst ticken, dass man das nie anwenden muss, aber grundsätzlich...
Genau, gibt sicherlich verschiedene Beweggründe, kannst du auch wirklich hingehen und sagen, weil ich verteidigen will, also das gibt's ja alles, gar keine Frage, aber ich finde gerade auf der Führungsebene, in den Entscheidungen, die wirklich zu Hause sitzen und das entscheiden, die ja nicht im Gefecht stehen, so wie früher irgendwelche Feldherren, griechische Feldherren, die dann tatsächlich noch vorne mitmarschieren mussten und ihre Soldaten kurz davor angefeuert haben, das machen wir jetzt, und dann auch zu Tode gekommen sind unter Umständen, ist es ja heute der Entscheidungsträger wirklich ganz weit weg, in meistens in Räumen, die auch wirklich sicherer sind als alle anderen, die sonst irgendwie nur entfernt beteiligt sind. Und da finde ich es auch schwierig. Wie geht man wie geht man generell mit sowas um, ja? Also wie geht man im Nachhinein mit der Schuld um? Wie geht man mit der Schuld Frankreichs, also gut, es gibt natürlich ohne Ende viel, aber wie geht man mit der Schuld Frankreichs da um als Nation, dass sie gegen eine friedliche Organisation so vorgegangen sind, gewalttätig vorgegangen sind? Und das finde ich eigentlich den interessantesten Punkt bei der ganzen Sache, so tragisch das natürlich ist, wenn ein Leben verloren geht, finde ich das eigentlich den interessantesten Gedanken daran.
Das Einzige, was dann passiert ist, ist, dass halt Zahlungen getätigt worden sind von Frankreich. Also das ein kleiner Wehmutstropfen, also nicht nur an Greenpeace, aber eben, also an Greenpeace wurden 8,16 Millionen Dollar gezahlt. Auch an Neuseeland wurde eine Entschädigung gezahlt und auch an die Familie von des verstorbenen Fotografen wurden Zahlungen getätigt und eine Lebensversicherung finanziert. Und Greenpeace hat sich dann auch eine Rainbow Warrior 2 gekauft, um dieses Geld, um einfach weiter hier zu protestieren. Und was ich auch total berührend gefunden habe, dass unmittelbar nach diesem ganzen Vorfall Greenpeace einfach mit einem kleineren Schiff, sie haben einfach ein kleineres Schiff genommen und sind trotzdem auf ihre Mission gefahren. Also dass dass sie einfach nicht davon abzubringen waren, ihre Mission zu tätigen und ihren Werten da treu zu bleiben und sind dann wieder in dieses Gebiet reingefahren. Und
was war eigentlich die ursprüngliche Mission der Rainbow Warrior?
Also wie wir schon besprochen haben, Frankreich wollte ja weiter Atomwaffentests durchführen. Genau. Und Greenpeace ist ja aus dieser Bewegung heraus entstanden gegen Atomenergie, gegen Atomwaffentests. Also Grün und Frieden, Greenpeace. Und die Idee war eigentlich ganz klar, hier Frankreich einen Strich durch die Rechnung zu machen und es zu verhindern, dass diese Atomwaffentests durchgeführt werden, indem sie mit der Rainbow Warrior eben nahe Almora, wo diese Tests durchgeführt werden, hinfahren. Und damit hätte man diesen Test nicht machen können, wenn hier ein Greenpeace-Schiff hinfahrt halt in diese Zone.
Genau. So ist es, wenn da Menschen gefährdet gewesen
wären. Ganz genau,
Das hätte man nicht machen dürfen.
Das wäre für Frankreich ja nochmal eine größere Tragödie
gewesen. Sie waren aber noch nicht unten, sondern
sie sind im Hafen von Auckland eben gewesen, waren dort relativ aufgeregt, weil sie eigentlich davor ja auch diese Menschen evakuiert haben von der Insel und waren eigentlich voller Energie, kann man sagen, jetzt wirklich auch diese Tests hier aufzuhalten. Und man hat einfach da in Auckland zwischengestoppt, weil das ja dann nicht mehr so weit weg war auch zu den...
Und die Leute auf der Insel wären natürlich geblieben wahrscheinlich, weil die aus französischer Sicht in einem Abstand zum Testgelände waren, das unbedenklich wäre.
Diese Menschen, das war wieder ein ganz anderer Test, der in den 50er Jahren von den USA durchgeführt worden ist und Jahre später einfach diese Menschen so gelitten haben unter diesen Folgen der Radioaktivität. Und damals zwar die Amerikaner sie von der Insel geholt haben, 3 Tage später, die aber dann wieder zurück wollten und die Amerikaner dann gemeint haben, dann sollen sie auch wieder zurückgehen, ohne sie eigentlich ausreichend aufzuklären, was welche Gefahren dort sind. Und Jahre später haben die aber sehr wohl gemerkt, was eben von Missbildungen, von Krankheiten, von Krebs, was diese radioaktiven Strahlen mit den Menschen dort gemacht haben. Und da ist Greenpeace dann eingesprungen, weil die Amerikaner hier nichts gemacht haben und den Menschen nicht geholfen haben.
Und die haben sie nach Neuseeland evakuiert?
Die haben sie auf eine andere Insel evakuiert, die geheißen hat Kwajalein. Also von Rongelop nach Kwajalein ist Greenpeace mit der Rainbow Warrior hin und her gefahren und hat die Menschen dort weggebracht. Eben wie du sagst, diese Schuldfrage und wie man die auch zur Rechenschaft zieht, ist de facto eigentlich nichts passiert, weil Mitterrand ist nichts passiert. Die zwei haben ihren Job verloren. Mein Gott,
sie haben sicher ihre Abfindung bekommen und das war's. Also sie haben nichts. Sie mussten nicht diese Entscheidung, die sie getroffen haben, tatsächlich verantworten.
Ganz genau, ja. Ich meine, man muss halt damit leben, dass man einen Menschen umgebracht hat, aber das ist wahrscheinlich in gewissen Ebenen.
In dieser Position wahrscheinlich nicht der Einzige gewesen.
Ganz genau, ja.
In Frankreich,
ja.
Vermutlich.
Ja. Ich meine, man muss so sagen, ein kleines positives Element davon ist, dass ja dann auch irgendwann diese Atomwaffentests aufgehört haben.
Ja.
Also Mitterrand hat die dann auch eingestellt 1992. Natürlich Ende des Kalten Krieges hat da eine große Rolle gespielt, aber ich denke schon, dass auch diese Proteste und die Öffentlichkeit, dass man sich dagegen gewehrt hat, was du auch vorher geschildert hast von deiner Mutter und so, dass das sehr wohl einen Einfluss gehabt hat. Jacques Chirac hat später die Tests wieder aufgenommen, hat sie aber dann gleich wieder eingestellt, kurz danach. Und da war es wirklich wegen den öffentlichen Protesten.
Eben.
Also das bringt
also
schon was.
Ich glaube auch. Also so, deswegen meinte ich das mit Märtyrer vorher.
Mhm.
Das passt da schon so ein bisschen hinein, weil das, glaube ich, schon sowas halt immer befeuert wieder. Ja, Das ist Wut, die freigesetzt wird. Bei den Sympathisanten setzt das wirklich eine Wut frei. Und diese Wut ist für erfahrungsgemäß für Regierungen immer schwer in den Griff zu bekommen.
Wie siehst du das heute? Weil du hast ja auch eine Tochter, du schreibst ja auch in deinem Buch diese Generation, deine Mutteraktivistin, deine Tochter auch sehr umweltbewusst,
ja,
studiert
also
ja auch
mittlere,
in die Richtung.
Ja, meine Mittlere macht gerade den Master in Umweltwissenschaften. Ja.
Wie siehst du die Aktivistinnen und Aktivisten heute? Haben die diese Wut oder fehlt das?
Ich glaube, die haben eine andere Form von Wut. Sicher nicht diese Wut dieser Zeit. Das glaube ich tatsächlich anders. Aktivismus heute ist auch wirklich, glaube ich, auch wenn ich mir die Erzählung meiner Mutter anhöre, einfach ein anderer Aktivismus.
Mhm.
Ja. Das ist ein sehr schnelllebiger Aktivismus heute.
Du schilderst doch in deinem Buch ganz am Anfang, wie die Klimapionierin oder wie hat die
Klimapionierin, ja, so eine Klimapionierin mit, ich weiß nicht, wie alt sie war, Ende 20, Anfang 30, ja, die eine Influencerin ist und dann mit H&M-Werbung macht. Ich habe Verständnis, dass man mit großen Konzernen viel bewegen kann, gar keine Frage, das kann ich schon auch nachvollziehen. Es geht ja oft um eine Breitenwirkung, um Bevölkerungsgruppen zu erreichen, die du sonst nicht erreichen würdest. Und deswegen ist es manchmal nicht so simpel und so einfach.
Mhm.
Und muss man wahrscheinlich manchmal Schritte gehen, die tief im Herzen, wo man denkt, das tut mir jetzt weh, dass ich mit denen zusammen das mache. Aber es sehen so und so viel Menschen dann die und die Mitteilung. Und vielleicht, wenn ich bei 100 von denen, von den Tausenden, die sich das anschauen, bei 100 von denen zum Nachdenken irgendwie Nachdenken aktiviere, sind das 100 Menschen, die unter Umständen Mütter, Väter werden, die an ihre Kinder was anderes, ein anderes Narrativ weitergeben. Und das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen.
Mhm.
Das ist die Saat sozusagen. Die Körner, die man auswirft und vielleicht wird irgendwo was und vielleicht ist dieser eine Baum so stark, dass er diesen Schatten spendet für so viele und dann ein Leuchtturm ist, ja. Das kann ich schon verstehen, dass man dieses Spiel irgendwie geht, ja. Aber jetzt zurück zu der Frage. Ich glaube, der Aktivismus heute ist viel schneller geworden. Diese ganze Zeit, also wenn ich mir so junge Aktivistinnen anschaue, wie schnell, also es gibt natürlich Aktivistinnen, die wirklich Aktivistinnen sind, die ihr Leben damit zubringen, politisch aktiv zu sein. Und dann gibt es Aktivistinnen, die einfach ganz schnell auf Insta und auf TikTok und auf Facebook, wahrscheinlich weniger inzwischen, aber auf diesen Social Media Kanal,
Plattformen, magst,
genau,
ne?
Genau, die ich besonders liebe, diese Plattformen, wo ich selber auch aktiv bin, aber nicht privat, Gott sei Dank. Aber oft geht's auf diesen Plattformen eigentlich mehr darum, sich selbst in seiner eigenen Blase höher zu stellen, weil ich mehr aktiv bin als wer anderer. Und das ist ein Riesenunterschied zu meiner Mutter, die auf der Straße, deswegen habe ich so viel Respekt vor denen, die auf der Straße stehen und diese Zettel verteilen. Weil das wirklich was anderes nochmal ist, die ins Gespräch mit den Menschen auf der Straße gehen. Da bist du nicht in deiner Blase, da bist du nicht in deinem Algorithmus gefangen. Du wirst auch nicht dorthin gespült, wo der Algorithmus dich hinspült, weil der Algorithmus weiß, die wollen das sehen, ja.
Bevor wir jetzt komplett abschweifen, zurück noch zu Rainbow Warrior. Ja. Es gibt ja den Spruch, you can't sink a rainbow, und das kommt genau eigentlich daher, dass wir sagen, man kann zwar dieses Schiff versenken, aber man kann diesen Rainbow nicht versinken, weil die Rainbow Warrior ist ja weitergezogen und hat sich auch wieder weiterhin eingesetzt für Umweltschutz und Klimaschutz. Das Schiff selber, also die Rainbow Warrior 1, wurde dann 1987 versenkt in habe es mir aufgeschrieben, im Matauri, in der Matauri-Bucht in Neuseeland und ist dort jetzt eigentlich ein zweiter Lebensraum. Ich habe dir da auch so Bilder mitgebracht. Wir haben da auch schon, man sieht hier ganz schön, wie sich da Korallen und
wie
sich
da neue Korallen bilden und das, also quasi ein Korallenriff daraus, ein künstliches entsteht.
Genau, ja. Und ist auch ein sehr beliebter Taucherspot. Mhm. Und die Rainbow Warrior, die jetzige, ist auch zu gedenken, schwimmt, kann man nicht sagen, wie, fahrt über diese Stelle auch drüber. Und sie ist ja auch jetzt, also unser Schiff, unsere Schiffe sind ja total wichtig für uns. Sie sind auch immer wieder im Einsatz, zum Beispiel gegen Tiefseebergbau vorzugehen, gegen industrielle Fischerei, für Meeresschutz, also verschiedenste Projekte, die wir und Kampagnen, die wir haben, sind unsere Schiffe da im Einsatz, also noch immer sehr aktiv. Ja.
Aber das heißt auch, man kann also die Rainbow Warrior, wenn man nach Neuseeland fährt und Taucher ist, kannst du dann da so Riff tauchen?
Ganz genau. Du musst halt, das weiß ich jetzt zufällig genau, einen Advanced-Schein haben, weil das ist auf 30 Meter.
Ah, 30 Meter. Ich dachte, das ist ganz, nicht so hoch.
Da kannst du nicht so einfach so einen kleinen Schnuppertauchgang machen. Du musst schon tief runter, ja.
Das weißt du zufällig.
Das weiß ich zufällig.
Ja, weil es sieht da auf dem einen Bild sieht so aus, da sieht man oben noch so irgendwie das helle Meer. So
nein, also meiner Erfahrung nach, das ist einfach verdammt gute Sicht.
Verstehe, das ist einfach tolles Wasser dort.
Ja, aber vielleicht magst du mal hintauchen und ein Foto machen.
Neuseeland ist einfach wahnsinnig weit weg.
Das ist richtig, ja.
Das ist das Einzige, was mich davon abhalten würde.
Ja, das Tauchen nicht.
Das Tauchen, ich habe jetzt diesen Schein nicht, aber das würde mich jetzt, dafür würde ich es mal machen. Ja.
Das würde mich freuen, ja. Gehen wir mal gemeinsam tauchen.
Aber
das ist Vorbereitung.
Neuseeland ist halt ein bisschen weit.
Das ist richtig, ja. Ja, wir sind jetzt auch schon am Ende. Wir haben die Geschichte fertig, also erzählt mit deiner Hilfe. Also du hast noch.
Du hast da noch ein Foto, wie es im Hafen untergeht.
Genau, ich habe noch einige Fotos.
Das würde ich gerne noch sehen kurz.
Das war der Anschlag, wo sie dann gesunken ist.
Und das wurde dann wieder geborgen, das Schiff, und dann rausgeschleppt irgendwie.
Ja, genau, die wurde dann abtransportiert und wurde eben woanders hingebracht, wo sie dann auch gut am Meeresgrund liegen kann.
Ja.
Weil man ja jetzt Schiffe nicht willkürlich wo einfach senken kann. Das passiert ja ganz oft, wenn Schiffe kentern, dass man sie dann woanders hinbringt und sie dort dann versenkt.
Und wurde es leergeräumt eigentlich, das ganze Material und so, das vom Fotografen zum Beispiel?
Es wurde auch sehr viel von der neuseeländischen Polizei auch inspiziert und angeschaut. Also kleinste Details wurden da angeschaut, um zu sehen, eben wo findet man Spuren, wer das eben war. Auch diese große Schiffsschraube zum Beispiel wurde untersucht. Ja.
Aber wurde Material gesichert sozusagen und konnte man noch Material verwenden von dem Fotografen?
Das weiß ich nicht.
Das wäre jetzt auch noch interessant. Das ist für Sie zu Hause.
Zum Nachrecherchieren.
Zum Nachrecherchieren.
Und wer es findet, schreibt uns in die Kommentare.
Zum Beispiel.
Ja.
Vielleicht weiß es jemand oder vielleicht nerdet sich jemand so hinein und veröffentlicht einen Bildband mit unveröffentlichten Fotos.
Das wäre schön. Ja. Also, lieber Simon, vielen Dank, dass du mit mir durch diese Geschichte gegangen bist.
Ja, vielen Dank, dass ich da zuhören durfte.
Ja, das hat mich unglaublich gefreut. Ich habe auch sehr viel von dir gelernt, als Zeitzeuge sozusagen.
Na, das weiß ich nicht. Aber diese Boote, das noch zu Greenpeace, für mich ist Greenpeace und Wasser und Boote nicht zu trennen. Das ist meine frühe Prägung von Greenpeace, ist absurd in Österreich natürlich, gell? Aber auch vor allem diese Segelschiffe natürlich, diese ersten, die dann auch noch nach Alaska hochgesegelt sind und so, das ist natürlich Abenteuer pur.
Ja, ganz so absurd ist es ja eh nicht, weil ich meine, der Zustand der Meere hat einen massiven Einfluss auf uns alle, egal ob wir im Binnenland sind oder nicht. Also
das
von
sowieso.
Dem her,
das sowieso.
Meeresschutz.
Aber ich meine jetzt so, weil man ja hier nicht so aktiv sein kann auf einem Boot, wobei es wahrscheinlich Österreicher gibt, die aktiv sind auf irgendwelchen Booten.
Bestimmt, ja. Bestimmt.
Bei Greenpeace, schätze ich es mal.
Ja, also wir haben ja auch Aktivisten, Aktivistinnen, die dann wieder unterwegs sind. Jetzt gerade ist ein Kollege von uns auch unterwegs auf einem Greenpeace-Schiff in Ostafrika.
Mhm.
Genau, auf Mission. Also es kommt immer wieder vor, dass auch ÖsterreicherInnen dort unterwegs sind.
Sehr cool.
Simon, ganz wichtig aber, du hast dieses Buch geschrieben.
Ich habe ein Buch geschrieben.
Das möchten wir natürlich nicht vergessen. Und wir haben 3 Stück Bücher davon.
Aha.
Und wir möchten diese 3 Stück Bücher verlosen.
Sehr gerne.
Unter all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und damit es noch mehr wert wird, würde ich dich bitten, dass du signierst. Wer bei dem Gewinnspiel mitmachen möchte, um ein Buch von Simon Schwarz zu gewinnen, einfach auf den Link in den Shownotes klicken. Und für alle weiteren Informationen zu dieser Folge und zu weiteren Informationen zu Greenpeace findet ihr auch in den Shownotes. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr heute zugehört habt, dass ihr dabei wart. Ich bedanke mich vor allem bei dir, Simon. Und bis zur nächsten Folge.
Ich habe noch eine Erklärung, weil man meine Schrift nicht lesen kann. Vielen Dank fürs Lesen und auf die Zuversicht, Simon Schwarz.
Wunderbar, ist ein wunderschönes Schlusswort und ich kann das Buch sehr empfehlen. Ich habe es schon gelesen, es ist sehr spannend und ich habe mich sehr gefreut, dass du dieses Thema gewählt hast. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke, dass ich da sein durfte, habe ich aber schon gesagt.
Es folgt eine Kooperation.
Eine unverzichtbare Immunkur gegen Unsinn aller Art. No Bullshit, der Profil-Wissenschafts-Podcast. Das darf nicht wahr sein. Wie viel Vitamin A ist schädlich? Sind plötzlich alle Narzissten? Was passiert so in einem schwarzen Loch? Braucht die Leber tatsächlich Entgiftungsmaßnahmen? Der Podcast gegen Faktenverdreher, Lügen, die uns von der Industrie verklickert werden und Wissenschaftsunfug. Alwin Schönberger und Angelika Hager diskutieren, streiten, analysieren und lachen über die schrägsten Mythen, die uns der Alltag so in die Feeds spült. Wir freuen uns, wenn Sie uns hören und folgen. Die Profil-Podcasts finden Sie auf allen Audioplattformen.